Der LBS Immobilien Podcast.
Hallo zusammen, hier ist wieder der LBS Immobilien Podcast. Mein Name ist Christian Schröder. Und wir wollen heute ein Thema behandeln, das wird euch bekannt vorkommen, nämlich Immobilie privat verkaufen. Haben wir in der allerersten Folge schon behandelt. Warum heute neu? Das wird uns erläutern unser Lieblingsexperte Roland Hustert. Hallo Roland.
Hallo Christian.
Ja, ist schon 2-3 Jahre her, dass wir das Thema behandelt haben, Immobilie privat verkaufen. Warum machen wir das heute neu? Was hat sich im Markt geändert?
Ja, 2-3 Jahre ist genau der Punkt. Wir haben 2022, Januar, Februar, eine deutliche Zinserhöhung bekommen bei der Finanzierung von Immobilien. Und das hat den Markt sehr stark beeinflusst. Preise sind zurückgegangen, über 20%. Es gab plötzlich eine große Kaufzurückhaltung. Die Finanzierung wurde schwieriger. Und deswegen meine ich, müssen wir nochmal neu über dieses Thema sprechen. Denn auch für jemanden, der privat verkaufen will, hat sich jetzt einiges getan.
Das klingt jetzt ja fast so, als würde am Markt gar nichts mehr passieren, aber das stimmt natürlich so auch nicht.
Nein, ich sage immer so, gestorben und geschieden wird immer und von daher werden auch immer Immobilien verkauft, jedenfalls im Gebrauchssegment. Im Neubau ist es tatsächlich komplett anders, das ist sehr kompliziert im Moment, da wollen wir aber nicht drüber sprechen. Nein, es wird werden weiterhin gebrauchte Immobilien verkauft und vermittelt, aber unter etwas anderen Rahmenbedingungen.
Und sie werden vor allem auch gekauft, sprich der Bedarf ist nach wie vor sehr hoch.
Oh ja.
Wie ich und an welcher Stelle ich meine Immobilie am besten anbiete, darüber sprechen wir heute. Da gibt es einiges zu beachten. Legen wir mal los. Gib uns mal so einen Überblick. Worauf muss ich mich einstellen, wenn ich sage, ich traue mir zu, meine Immobilie, sei es, dass ich sie geerbt habe, sei es, dass ich mich verändere räumlich oder auch von der Familie her. Was muss ich da alles beachten?
Also es kommt viel Arbeit auf mich zu. Das sage ich mal so vorweg als erste kleine Zusammenfassung. Ich will mal ein paar Oberpunkte nennen und dann gehen wir vielleicht hinterher mal in die Punkte einzeln rein. Also ich muss sehr viel Unterlagen zu der Immobilie sammeln. Ich muss mir viele Fragen stellen zum Zustand der Immobilie, energetisch, baulich. Ich muss dann irgendwann, wenn ich soweit bin, ein Exposé erstellen. Ich muss mir einen Preis überlegen. Ich muss mir Kanäle ausdenken, wie ich an diesen potenziellen Käufer, an Kaufinteressenten komme. Also Werbung, Anzeigen, Plattformen, Internetportale. Und dann wird's ganz technisch. Ich muss, wenn ich dann Interessenten habe, die auswählen, mit denen Besichtigungen vereinbaren, checken, ob die sich das eigentlich leisten können, die letzten Preisverhandlungen führen, den Notartermin vorbereiten. Und ich glaube, über alle diese Oberpunkte müssen wir gleich mal ein bisschen sprechen.
Das stimmt. Also habe ich dann einiges auf dem Zettel, wenn ich das machen möchte. Fangen wir mal mit dem Exposé an, also letztlich mit dem Verkaufsschild für die Immobilie. Ich denke, da kommt es ja ganz zentral drauf an, da laufen ja alle Informationen drin zusammen.
Ja, das ist ja so der erste Eindruck, den man bekommt, wenn man zum Beispiel in einem großen Internetportal nach einer Immobilie sucht. Dann klickt man ein Angebot an und guckt auf die erste Seite des Exposés, also auf Fotos, hat ein paar Details, technische Details, Größe, Grundstück, Quadratmeter und so weiter. Und dann sollte tatsächlich dieses Exposé sitzen. Das heißt, das muss einen guten Eindruck machen. Ich brauche gute Fotos, ich brauche Grundrisse, vielleicht sogar ein Bund. Viele Häuser, die wir verkaufen, also 50% der Objekte, die wir vermitteln, sind älter als 60 Jahre. Mhm. Da habe ich Grundrisse, die sind in einem furchtbaren Zustand meistens. Da brauche ich einen neuen Grundriss, der sollte vielleicht bunt sein, vielleicht mit Möbeln, also so eingezeichneten Möbeln. Und dann geht es natürlich um ganz viele Details, die ich da bringen muss. Also ich habe es eben schon gesagt, Grundstücksgröße, Wohnfläche. Wohnfläche ist ein super spannendes Thema. Da kann man nicht mal eben so 106,4 Quadratmeter sagen, wenn das nicht 106,4 Quadratmeter sind. Also da muss man sich sehr genau überlegen, was man da reinschreibt. Denn alles, was ich ins Exposé schreibe, muss stimmen.
Okay, kommen wir gleich nochmal auf die rechtlichen Klippen. Du sagst, Exposé ist auch viel Gestaltung, viel Übertragung von Daten und alten Grundrissen in neue Optik. Gibt es da irgendeine Software, die mir hilft? Gibt es da vielleicht was im Netz, wo ich mich dran orientieren kann?
Ja, für alles gibt es ja irgendeine Software. Man muss sich das dann, je nachdem, was man gerade machen möchte, dann auch zusammensuchen. Also für bunte Grundrisse, die kann ich natürlich automatisiert ein bisschen mit KI zeichnen lassen, wenn ich mir dann entweder einen Anbieter suche, der das macht, oder ich bastel da selber dran rum. Aber noch viel wichtiger als dann vielleicht Grundrisse oder Fotos ist aus meiner Sicht, man muss sich mal den Ablauf angucken. Du bist als Kunde, als Interessent im Internet, hast ein Exposé gefunden, klickst da drauf, sagst, oh, das klingt spannend. Da möchte ich jetzt mal das ganze Exposé bekommen. Also ich klicke jetzt auf, bitte schicken Sie mir mal die Unterlagen zu. Und jetzt muss ja was kommen.
Ja.
Also, wir haben schon gesagt, Fotos und Grundrisse. Jetzt geht's aber weiter. Was ist mit Grundbuchauszug? Was ist mit Bauakte? Was ist bei einer Eigentumswohnung mit einer Teilungserklärung? Ich muss mir vorher überlegen, ob ich das alles schon rausgebe oder was ich rausgebe. Und dann muss ich mir das ja auch irgendwie so sortieren, dass ich das bei 30, 50, 100 Leuten, die sich vielleicht melden, dann auch verschicken kann. Das okay. ist nicht so einfach, kann man aber machen.
Ja, gut. Kommen wir nochmal zurück. Du sagst vernünftige Fotos, aussagekräftige Unterlagen, die ich online stelle, weil der Hauptweg wird ja nun mal heutzutage online sein beim Anbieten.
Ja.
Ist es sinnvoll, ist glaube ich immer eine zentrale Frage der Menschen, seine Immobilie komplett vorher zu renovieren, komplett neu zu streichen, solche Geschichten. Wie würdest du da empfehlen, vorzugehen?
Also wenn man sich als Fachmann Exposés anguckt, ich gehe noch mal einmal auf die Grundrisse, komme dann sofort auf die Sanierung. Dann sieht man ja im Netz Fotos, das kann man gar nicht glauben. Also da stehen offene, überquellende Mülltonnen vorm Haus, da sind Badezimmer, da liegt die dreckige Wäsche auf dem Boden, der Klodeckel ist hoch. Auf dem Kaminsims stehen Kinderbilder. Also wenn man Fotos macht, sollte man schon vorher überlegen, Brille des Kunden aufsetzen, wie wirkt das eigentlich auf mich? Jetzt kommen wir zu deiner Frage. Wie viel muss ich denn renovieren, reparieren, sanieren? Also ich finde, alles, was an offensichtlichen Schäden da ist, muss gemacht sein. Also Scheibe kaputt, Steckdose aus der Wand, halb runterhängende Markise. Sowas geht überhaupt nicht. Das muss richtig gemacht werden. Ob ich jetzt anfangen würde, den Anstreicher dadurch zu schicken, neue Böden zu verlegen, da mache ich schon mal ein ganz großes Fragezeichen. Und ich bringe das noch auf den letzten Punkt. Ich habe mir ja dann irgendwann vorher klar gemacht, in welchem Zustand auch energetisch zum Beispiel diese Immobilie ist. Also aus der alten Ölheizung jetzt mal eben noch schnell eine Wärmepumpe einzubauen, damit ich das Haus besser verkaufen kann, das ist komplett falsch.
Okay.
Also eine echte Sanierung zu machen, lohnt sich nie. Denn ich weiß ja gar nicht, was der potenzielle Käufer mit der Immobilie vorhat. Da, wo dann die neuen Heizkörper hängen, da will der einen Durchbruch machen. Da, wo ich gerade neue Fenster einbaue, da will der bodentiefe Fenster. Also du ahnst, worauf ich hinaus will.
Ja.
Da kann ich besser mir klar sein, an welcher Stelle ist hier was zu tun. Und dann hole ich mir vielleicht für einzelne Gewerke zum Beispiel eine neue Heizung. Oder wenn ich zum Beispiel einen Feuchtigkeitsschaden im Keller habe, so einen Fall hatte ich gerade, ja, da war im Keller eine feuchte Stelle. So, jetzt kann man die Baufirma bestellen und sagen, wir machen das jetzt hier alles weg. Haben die aber nicht gemacht, diese Kunden, sondern die haben einen seriösen Kostenvoranschlag sich eingeholt und haben das offen gemacht bei dem Kaufinteressenten, haben gesagt, hier unten ist übrigens eine feuchte Stelle. Wir haben da einen Fachmann gucken lassen und die Reparatur kostet ungefähr so viel. So würde ich mit diesem Thema insgesamt umgehen.
Also letztlich muss ich mich als Anbieter auch darauf einstellen, dass ich natürlich sehr intensiv über den Preis hinterher sprechen muss, wo dann meine Grundvorstellung einfließt, aber eben auch all die Dinge, die potenziell gemacht werden, die ich seriös offenlegen sollte.
Unbedingt.
Und über Kostenvoranschläge.
Ja, und ich brauche ja sowieso einen aktuellen Energieausweis, wenn ich ein Objekt verkaufen will. Das heißt, ich habe ja, also das kann man auch online machen, aber die sind nicht so richtig aussagekräftig. Ich fände es eigentlich besser, sich tatsächlich einen Energieberater ins Haus zu holen, den energetischen Zustand einmal begutachten zu lassen. Und dann weiß ich ja schon, was da alles möglicherweise gemacht werden müsste. Und dann für neue Fenster, für eine Dachdämmung, für eine neue Heizung sich einen Kostenvoranschlag zu holen, um dann mit dem Verkäufer, mit dem Käufer, mit dem Kaufinteressenten wirklich fundiert sprechen zu können. Das macht Sinn.
Was kostet so ein Energieberater? Seriöser?
Ja, das liegt natürlich am Objekt, Einfamilienhaus, Wohnung, Zweifamilienhaus. Das liegt daran, was ich eigentlich haben will. Brauche ich nur einen Energieausweis? Will ich schon einen Sanierungsfahrplan? Dazu gibt's auch Förderung. Ich würde mal eine vierstellige Zahl sagen, 1.000 Euro plus minus, je nachdem, was man dann da will. Online kann man das auch machen, da kostet das 69 Euro, aber dann ahnt man schon, was man da bekommt.
Das dürfte keine allzu große Aussagekraft haben. Und genau. 1.000 Euro mal, wenn das Objekt schnell ja auch 500.000 Euro bringen soll, die wären sicherlich gut investiert. Kommen wir nochmal zurück zur Optik. Jeder weiß, er möchte vernünftig angesprochen werden von einem Objekt. Du hast all die Dinge geschildert, die man nicht sehen möchte. Was hältst du denn von den Profis, die es da auch gibt, vom sogenannten Homestaging? Lohnt es sich aus deiner Sicht, da jemanden durchgehen zu lassen, der auch möbliert und solche Dinge macht?
Also Homestaging gibt es ja in zwei Varianten. Das eine ist echtes Homestaging, also da kommt der Möbelwagen und die möblieren dann eine leere Wohnung. Man kann das auch digital machen. Und von digitalem Homestaging halte ich viel. Das ist nämlich relativ unaufwendig. Das geht ganz leicht. In einem großen schwedischen Möbelhaus kann man auf der Online-Seite zum Beispiel auch Möbel sich sozusagen rauspicken und in ein Foto einbauen. Also dann weiß man, wie es zu Hause aussieht. Das kann man mit relativ wenig Aufwand machen. Man muss aber auf eins achten, also es muss klar sein, dass das wirklich jetzt gestaged ist, also dass diese Küche da gar nicht drin steht zum Beispiel. Ja, deswegen würde ich immer dazu schreiben, dann bei so einem Foto, Musterfoto oder Einrichtungsbeispiel oder was man dann so machen kann. Aber da wirklich jetzt einen Möbelwagen und einen echten Homestager zu holen, der dann Deko macht und Gardinen und Blumen aufstellt und so, kann man bei ganz besonderen Objekten machen, würde ich aber nicht in den Normalfällen.
Okay. Und was ich ja wahrscheinlich gar nicht machen darf, ist, bleiben wir mal bei deiner feuchten Kellerecke, virtuell Rigipsplatten davor machen.
Genau, kurz eben drüber fließen und die Sache ist erledigt. Also in dem Moment, in dem das hinterher auftaucht, habe ich ein Schadensersatzthema. Das kann sehr schnell sehr teuer werden. Ja. Rate ich ganz dringend von ab. Man muss dazu stehen, wenn ein Objekt eine Macke hat, einen Fehler, das ist dann eben so. Und dann macht man das auf. Alles andere ist unseriös.
Okay, fassen wir zusammen. Optisch ansprechend ja, vertuschen auf keinen Fall.
Genau.
Kommen wir nochmal zu den...
Vielleicht einen Satz noch, fällt mir gerade ein. Was ich allerdings nicht machen muss als Verkäufer, ist nachforschen. Also ich muss jetzt nicht durch jede Ecke kriechen, um irgendwas zu finden, was ich dann sage. Aber das, was ich weiß, das muss ich sagen.
Mhm. Dabei hilft mir im Zweifelsfall auch der Energieberater. Der sagt, pass auf, da ist, müssen wir mal möglicherweise genauer hingucken. Mhm. Alte Dachdämmung, was auch immer. Sind wir schon eigentlich mitten im Thema rechtliche Angaben? Wozu bin ich konkret verpflichtet? Was muss ich alles an Angaben tun und wo hört auch sozusagen wo rechtfertigt meine private Unkenntnis, dass ich halt auch kein Fachmann bin?
Also als privater Verkäufer, wir reden ja über private Immobilienvermittlung oder privaten Immobilienverkauf, habe ich wenig Vorgaben. Da kann ich alles das sagen, was ich möchte. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die müssen drin sein. Also erstmal alles, was drin ist, muss stimmen. Ich bleibe nochmal bei Wohnfläche. Da würde ich mich zum Beispiel sehr zurückhalten, mit präzisen Angaben zu arbeiten. Und ich muss zum Beispiel unter Umständen dann auch sagen, ich weiß nicht, ob der Dachbodenausbau genehmigt ist. Dann ist es nämlich keine Wohnfläche, wenn das mal der Vater oder Großvater selber ausgebaut hat. Also bei solchen Sachen muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich brauche einen Energieausweis und vom Energieausweis die Energieverbrauchswerte, die müssen im Exposé erscheinen.
Okay. An den Energieausweis komme ich am besten auch über den Energieberater oder?
Ja, kann man eingeben, Energieberater in dem Ort, in dem ich bin und dann kriege ich eine Liste. Der sollte zertifiziert sein, sodass, wenn es um Förderung geht, dann dieser Energieausweis auch anerkannt wird. Da kommt man aber leicht durch, das ist kein Problem.
Okay. Gut, kommen wir zum entscheidenden Punkt, dem Preis. Ich würde ja instinktiv sagen, ich steige hoch ein und nachgeben kann ich dann immer noch. Oder was muss ich beachten?
Kann man so machen, würde ich aber nicht empfehlen. Die Leute, die ein Haus suchen oder eine Wohnung, die sind ja nicht gerade beim ersten Tag da, sondern die gucken schon länger und die wissen sehr genau, was gerade am Markt ist. Denn das, was die suchen, ist ja ein spezieller Ausschnitt von einem Angebot. Also in dem Ort, in dem ich bin, möchte ich unbedingt in den Süden. Ich will mindestens 100, höchstens 130 Quadratmeter. Ich will ein Kaufgrundstück. Da gibt es so ein paar Geschichten, die ich mir vorher überlegt habe. Hoffentlich jedenfalls. So, und dann habe ich da 10, 15, 20 Objekte. Und die kennt der Interessent. Und wenn ich jetzt mit einem sehr hohen Preis rangehe, dann sieht er erstens im Vergleich zu den anderen, das ist ja viel zu teuer, Es wird sich auch niemand melden. Das heißt, ich werde nach einer gewissen Zeit, 2, 4, 6, 8 Wochen, den Preis ja senken. Und auch das sieht der Kaufinteressent. Und wenn die Kaufinteressenten sehen, hey, guck mal, der hat jetzt schon das zweite Mal den Preis gesenkt, dann kann das eine Negativspirale werden, die doof wird. Deswegen zu hoch rangehen und sagen, ich kann mich ja runterhandeln lassen, ist keine gute Strategie. Man kann sicherlich so ein bisschen im Kopf einpreisen, so die letzten 5.000 oder 10.000 Euro, die werden dann im letzten Gespräch nochmal runtergehandelt. Aber der Preis, den ich aufrufe, der sollte schon realistisch sein, sonst wird das alles nichts.
Okay, auch da muss ich als Laie ja dann wieder schauen, wie finde ich diesen richtigen Preis? Wo orientiere ich mich?
Also als Verkäufer würde ich als erstes mal gucken, was ist denn gerade am Markt? Dann sehe ich ja schon so ein bisschen, was in der Ecke, in der das Objekt ist, in der Größe, was haben die anderen denn so für Preisvorstellungen? Dann würde ich mir ein paar technische Dinge angucken, zum Beispiel die Bodenrichtwertkarte. Was ist denn ein Grundstück in dieser Ecke wert? Die kann man im Internet finden, einfach unter Bodenrichtwertkarte und dann Bundesland. Da gibt es amtliche Stellen, die diese Bodenrichtwerte veröffentlichen. Die sind dann immer vom Jahr davor, so dass ich weiß, was das Grundstück wert ist. Das ist aber eben nur das Grundstück und nicht das Gebäude. So, dann kann man in der Nachbarschaft rumhören, wenn man da Kontakte hat. Ich könnte mir vorstellen, so einen Preisfinder zu bedienen. Haben wir auch auf unserer LBS Immobilienprofis-Seite zum Beispiel. Da gebe ich dann nur ganz wenige Dinge ein und kriege so einen ersten Anhaltspunkt. Der hat aber nichts mit dem Zustand des Objektes zu tun, sondern bei der Größe, in der Lage, könnte das ein Preis von bis sein. Aber wirft dann diese Maschine aus. Wenn ich es ein bisschen genauer will, bestelle ich mir zum Beispiel einen Makler und lasse eine Marktpreiseinschätzung machen. Die kostet zwischen 300 und 500 Euro. Dann habe ich ein Blatt Papier, auf dem steht, zu welchem Preis dieser Makler dieses Objekt an den Markt geben würde. Und dann kann ich das ja selber machen.
Das kann ich auch unabhängig davon, dass ich ja eigentlich meine Immobilie selber verkaufen würde.
Ja, deswegen muss ich dafür eher so diese Gebühr bezahlen. Der macht das ja nicht aus Spaß, sondern der muss ja auch Geld verdienen. Und das Ende der Fahnenstange wären Sachverständigengutachten. Davon rate ich eigentlich ein bisschen ab. Das ist relativ teuer, 1.000 bis 2.000, 2.500 Euro. Und Sachverständige gehen häufig sehr intensiv auf den, also Kubikmeter umbauten Raum und Baupreisindex ein und lassen ein bisschen außer Acht, das ist wichtig für Feuerversicherung und solche Sachen, aber das ist für eine Vermarktung eigentlich so ein bisschen daneben, neben dem eigentlichen Thema, weil die eben nicht wissen, wie gerade Objekte in dieser Lage verkauft werden.
Jetzt hattest du am Anfang gesagt, dass die Preise, seit die Zinsen so angestiegen sind, um bis zu 20% runtergegangen sind. Jetzt könnte ich ja sagen, da muss ich mich jetzt sehr beeilen, sonst gehen die möglicherweise noch weiter runter. Wann ist der richtige Zeitpunkt letztlich für so eine Immobilie anzubieten?
Also der richtige Zeitpunkt, ein Objekt zu verkaufen, ist dann, wenn ich es verkaufen will. Also natürlich kann ich auf irgendwas warten, aber ich weiß ja nicht, ob es eintritt. Das ist eine Wette auf steigende Zinsen, fallende Preise. Ein Objekt kostet Geld jeden Monat, ja, davon Kommunalabgaben, Mülltonne. Ich muss das weiter beheizen. Irgendjemand muss sich mal um den Rasen, wenn es ein Haus ist, kümmern. Das Haus oder die Wohnung wird nicht besser, wenn sie unbewohnt ist. Da würde ich von abraten. Wenn ich weiß, dass ich verkaufen will, würde ich mich drum kümmern. Auf irgendetwas zu warten, macht keinen Sinn.
Zumal, wenn ich möglicherweise gar nicht am Ort wohne, ne? Das ist ja.
Das kommt ja noch dazu. Also dann habe ich es ja auch nicht mehr so richtig im Blick. Ne? Ja. Aber selbst wenn meine Mutter, die um die Ecke wohnt, das Haus verkaufen wollte, weil sie sich kleiner setzen will, würde ich es nicht stehen lassen und zugucken, wie es auch nicht besser wird.
So, jetzt haben wir all deine Ratschläge beachtet, haben ein super Exposé in den einschlägigen Portalen oder möglicherweise auch über die klassische Zeitung. Warum nicht? Immer mal ein bisschen sich aus der Masse rausheben.
Ich verhalte viel von analog tatsächlich, denn sehr viele Leute gucken da immer noch rein.
Ja, ich glaube, das ist auch der einzige Teil, der Immobilienteil, der in der Zeitung mit klassischen Anzeigen noch relativ groß ist oder auch wieder größer geworden ist, nach meiner Beobachtung. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben so ein gängiges Einfamilienhaus, wie besprochen, aus den 60er, 70er Jahren in einer attraktiven Stadt und Lage. Da sind, gehe ich von aus, nach wie vor viele Interessenten, die sich melden. Wie sortiere ich die jetzt für mich? Da prasseln auf mich ein 20, 30, 40 Anfragen im erstmal Idealfall. Was mache ich damit?
Ja, also ich sag nochmal im Einsatz davor, ich muss mir nochmal kurz überlegen, wie sollen denn die Interessenten mit mir in Kontakt treten? Ich kann natürlich meine Telefonnummer da reinschreiben. Dann habe ich aber unter Umständen samstags morgens um 6:30 Spaß oder sonntags abends um 22 Uhr nach dem Tatort. Die Leute gucken ja auf dem Sofa mit dem iPad auch Immobilienanzeigen. Also mein Tipp da wäre, eine extra E-Mail-Adresse einrichten und Kontakt über E-Mail. Dann habe ich es ein bisschen in der Hand. Und wenn das jetzt wirklich ein Objekt ist, was stark gefragt ist, dann stimmen die Zahlen schon, die du gerade gesagt hast. Dann habe ich vielleicht 20, 30 E-Mails. Und da muss ich tatsächlich gucken, wie will ich damit umgehen? Also sortiere ich die, schreibe ich denen allen erstmal eine Zwischennachricht, lade ich die alle ein und dann muss ich mir auch Gedanken machen, will ich einzeln mit denen durch das Objekt gehen, nachdem das Exposé vielleicht verschickt worden ist, will ich eine Gruppenbesichtigung machen, finde ich persönlich mit wenigen Ausnahmen, manchmal kann das Sinn machen, aber meistens finde ich es ganz furchtbar, wenn dann 10 Leute da durch eine Immobilie stapfen, vielleicht wohne ich ja sogar selber
vielleicht
noch drin.
Vielleicht ist das noch möbliert, dann habe ich die gar nicht.
Ja, ganz furchtbar. Also da sind wir schnell bei der Frage, wie erkenne ich denn den richtigen Interessenten? Ne?
Genau.
Also das ist nicht so einfach. Ich würde mal von der Intention ausgehen. Also ist das zum Beispiel das Elternhaus, was verkauft wird? Dann kann man sich durchaus auch mal die Frage stellen, was hätten denn meine Eltern gewollt? Wer soll denn hier einziehen? Hätten die das schön gefunden, dass das eine Familie mit Kindern wird? Oder gibt es da irgendwelche anderen Geschichten? Und dann muss man sich selber so einen Plan machen und diese Interessenten, die sich dann gemeldet haben, einzeln ansprechen. Und dann würde ich die anrufen und mit denen erstmal einmal sprechen. Dann kriege ich ja schon mal eine Idee, ein Gefühl.
Ja. Da muss dann irgendwann der gesunde Menschenverstand ins Spiel kommen. Aber ich blicke den Leuten ja immer nur vor die Stirn. Ich unterstelle, da kommen auch viele, die einfach nur mal gucken wollten. Da wollte ich immer schon mal rein, so ungefähr.
Die Nachbarn zum Beispiel, ja, das haben wir immer wieder.
Ich stecke da genau viel Arbeit rein. Irgendwann muss ich ja auf den Punkt kommen, mal angenommen, die von dir beschriebenen Rahmenbedingungen passen, könnte ich mir vorstellen, passt ins Umfeld. Wie kriege ich denn jetzt raus, dass sich derjenige das auch leisten kann?
Ja, das ist tatsächlich ein Thema. Also wir hatten gerade in der Phase, als die Zinsen doll gestiegen waren, viele Interessenten die Objekte anguckten und am Ende stellte sich raus, dass sie das gar nicht bezahlen konnten, weil sie diese höhere Zinslast nicht zahlen konnten. Also ich halte viel von Finanzierungszertifikaten, also so eine Art Finanzierungsbestätigung der Bank und würde schon zu jemandem sagen, der das Objekt sehen will. Ich möchte aber nur mit Ihnen darüber durch das Objekt gehen, wenn ich weiß, dass Sie das Objekt auch bezahlen können. Und haben Sie irgendetwas, mit dem Sie mir das nachweisen kann? So, wenn der mir jetzt ein Konto aus so über 200.000 Euro Depot schickt, dann ist das eine Variante. Wenn der sagt, ich habe hier von meiner Bank eine Bestätigung, dass ich für 400.000 Euro kreditgut bin. Also alleine das Thema auf den Tisch zu legen, hilft schon sehr. Da springt schon mal die eine Hälfte ab. Mhm. Und dann gucke ich mir das an. Das Kostenrisiko für den Verkäufer ist eigentlich relativ gering, denn wenn man irgendwann den Notar bestellt, dann tut das der Kaufinteressent und der haftet dann auch für die Notarkosten. Was natürlich total ärgerlich ist, wenn ich dann mit jemandem die dritte Besichtigung gemacht habe und dann stellt sich heraus, dass er es gar nicht finanziert kriegt.
Genau, das möchte ja keiner.
Genau.
Weil die Zeit, meistens ja auch noch viel Emotion im Spiel, das will man ja alles überschaubar halten.
Also bei uns, ich kann das nur für uns sagen, für unser Unternehmen, bei uns ist das so, dass Besichtigungen nur gemacht werden mit Leuten, die ein Finanzierungsgespräch hatten. Und das, dann wissen wir eben, ob die das bezahlen können oder nicht. Sonst wird auch gar nicht besichtigt. Das ist auch Zeitverschwendung.
Komme ich also als Interessent bei meiner Hausbank, die sagt mir, in einer unverbindlichen Größenordnung kannst du dir die und die Finanzierungssumme leisten.
Oder wenn der, ja, so ist es.
Und klassischer Ablauf, fassen wir nochmal zusammen, wäre, ich gucke mir die 20, 30 Meldungen an, schaue ein bisschen natürlich nach Bauchgefühl, wer kommt da in Frage. Nehme Kontakt auf, mit den anderen perspektivisch natürlich irgendwann auch, fairerweise. Guck mit 2, 3 ernsthafteren das erste Mal durchs Objekt und würde, so würde ich es instinktiv sagen, spätestens beim zweiten Mal sagen, so, wenn du jetzt nochmal genauer nachgucken und nachmessen willst, dann bring doch bitte auch schon mal so ein Finanzierungszertifikat, sowas
genau.
mit.
Ja, genau so würde ich es machen.
Wie schnell kriegt man das?
Innerhalb von einer Woche.
Okay.
Also als Kunde meinst du jetzt, wenn man zur Bank geht?
Ja,
das müsste schon schnell gehen. Wenn ich als Kunde ernsthaft auf der Suche bin, dann bin ich ja nicht das erste Mal im Objekt und gehe dann zur Bank. Schlauerweise war ich ja schon mal bei der Bank, damit ich weiß, wonach ich eigentlich suche. Da haben wir in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen.
Ja, das unterstellt ja, dass die potenziellen Käufer alle gut vorbereitet sind.
Unseren Podcast gehört haben.
Aber alle Folgen schon gehört haben. Aber es gibt ja natürlich auch Spontankäufer. Die soll es ja auch weitergeben.
Die gibt's. Spontan kauft niemand eine Immobilie. Also wer ernsthaft eine Immobilie kauft, der sollte vorher bei der Bank gewesen sein. Und dann weiß er, was er sich leisten kann.
Ja.
Gut. Ich wollte noch mal eben was sagen zu diesen 20 Leuten, die sich dann vielleicht interessieren. Also wenn ich besichtige, das darf man sich ja nicht zu trivial vorstellen. Ja, also das ist eine Sache von 2 Stunden. Wenn ich das mit 3 Leuten mache, sind das 6 Stunden. Die wollen alle ein zweites Mal rein. Unter Umständen habe ich ja eine Anfahrt, je nachdem, wo das alles spielt. Also ich würde nicht mit 20 Leuten mich verabreden, sondern tatsächlich nur mit 2 oder 3 und auch hintereinander. Sonst wird das alles schnell unübersichtlich. Also wenn ich mit 3 Parteien an einem Samstag vormittags, mittags, nachmittags jeweils eine Besichtigung mache, bin ich abends kaputt, fertig. Das ist richtig anstrengend. Die fragen mir ein Loch in den Bauch. Die erzählen mir, was an dieser Immobilie alles doof ist. Da muss ich ja auch mit umgehen können. Ja, das ist ja vielleicht mein Elternhaus zum Beispiel. Oder ich wohne da gerade selber drin und die sagen mir, was hier alles Mist ist. Das ist nicht schön. Also das ist eine anstrengende Geschichte. Deswegen würde ich das schön Schrittchen für Schrittchen machen und nicht alles auf einmal.
Ja. Das heißt, idealerweise führe ich auch so ein bisschen Protokoll, ne? Schreib mir auf über
unbedingt
die Leute.
Sonst weiß ich gar nicht mehr,
worüber habe ich mit denen gesprochen.
Genau.
Und was sind so die Rahmenbedingungen bei denen? Sonst verliere ich den Überblick. Hinterher kommen natürlich noch ein paar technische Dinge. Notartermin, hast du schon gesagt, muss sich eher dann der Käufer kümmern. Da gehen wir jetzt mal nicht mehr so genau drauf ein. Wir haben aber festgestellt, das ist schon eine lange Liste, die ich da abzuarbeiten habe. Ich denke, dass viele da auch die Zeit investieren wollen, weil sie möglicherweise eben sehr auch an der Immobilie hängen oder eben auch das Optimum an Preis rausholen wollen. Wenn ich dann jetzt doch im Laufe der Zeit feststelle, ich bin mir unsicher und ist das jetzt der Richtige, kann ich dann später immer noch einen Makler dazu holen? Und wenn ja, was kostet das dann?
Ja, das kann ich zu jeder Zeit. Wenn ich merke, dass mich das überfordert oder dass ich da auch keinen Spaß dran habe, dann ist das Geld, das der Makler bekommt, hinterher gut investiert. Zu dem, was du gerade gesagt hast, ich muss noch einen Tipp loswerden. Das hatten wir jetzt gerade. Häufig, ist mir selbst passiert, als ich mein Haus gekauft habe, sagt der Käufer dann nach dem Notartermin, aber vor Kaufpreiszahlung, kann ich schon mal die Schlüssel haben, ich möchte schon mal mit Handwerkern anfangen.
Oh ja. Mhm.
Da war nicht ganz, ganz deutlich vor. Wir hatten jetzt Fälle von Kaufnomaden. Also Mietnomaden kennt jeder, ja. Die ziehen ein und zahlen dann keine Miete. In dem Fall war das ein Kaufnomade, das heißt, der war beim Notar, der hat alles unterschrieben, er hat den Schlüssel bekommen. Und ist dann eingezogen und dann kam kein Geld, weil der Typ war völlig kaputt. Und jetzt dauert sehr lange, bis ich den juristisch dann aus dem Haus wieder rausbekomme. Also Kaufpreiszahlung abwarten, dann gibt's erst den Schlüssel. Wenn der Kaufinteressent vorher rein will zum Messen, dann gehe ich mit, schließe ihm auf, er kann alles messen, er kann so viele Fotos machen, wie er will. Den Schlüssel gibt's erst, wenn der Kaufpreis gezahlt ist. Ganz wichtiger Tipp.
Okay. Also Gutmenschentum an der Stelle zählt nicht.
Genau. So, jetzt hattest du aber gefragt, was kostet denn dann der Makler? Ja. Also das ist nicht irgendwie gesetzlich geregelt. Hier bei uns in der Region ist das so, dass üblicherweise Käufer und Verkäufer je 3% bezahlen. Vom Kaufpreis plus Mehrwertsteuer. Das wird aber nur fällig, wenn der Kaufinteressent mit dem Verkäufer zum Notar geht. Das heißt, die Beauftragung des Maklers selber kostet nichts. Mhm. Nur der Erfolg, wenn es dann geklappt hat, dann wird das fällig. Und jetzt kann man sich bei irgendeinem Kaufpreis ausdenken, wie viel das ist. Ja, das tut ein bisschen weh, aber der Makler nimmt mir auch wirklich viel Arbeit ab.
Das haben wir heute gelernt, denke ich. Und ich glaube, ein ganz entscheidender Faktor ist, ich würde mir nicht zutrauen, den aktuellen Marktwert einer Immobilie wirklich so einzuschätzen, dass beide Seiten hinterher mit dem Ergebnis gut leben können. Sprich, ich will natürlich einen vernünftigen Preis erzielen und umgekehrt muss ich aber auch ja den so ansetzen, wie wir gehört haben, dass auch ordentliche Interessenten sich dann melden.
Also sagen wir mal so, bei vielen anderen Dingen des täglichen Lebens achte ich auf den letzten Euro, beim Tanken als Beispiel oder bei Energiekosten, aber hier sind mal ganz schnell 10, 20, 30.000 Euro plus oder minus im Spiel und das ist die wichtigste Entscheidung.
Gut, ich denke, das war ein gutes Schlusswort für unsere heutige Folge Immobilie privat verkaufen. Danke an Roland Hustert, Immobilienexperte der LBS. Und ich sage danke und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Christian Schröder.